In dem Einleitungswort ist uns gelesen worden, dass wir Vollstrecker des Willens Gottes sind. Ein sehr wichtiges Wort. Ich wiederhole aus Psalm 103, Psalm 103, Vers 20 und 21. Psalm 103, 20 und 21. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort vollführt, gehorsam der Stimme seines Gebots. Und dann lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Vollstrecker seines Willens. Gott offenbart seinen Willen seinen Knechten und Propheten. Er sendet sie. Er hatte Apostel. Er hatte wirklich Menschen, die mit ihm verbunden waren, die durch die Salbung und Inspiration des Heiligen Geistes von Gott aus geredet haben, ja, Gott sprach durch sie. Ähnliches können wir in Hebräer im ersten Kapitel, Vers 13 und 14 nachlesen. Hebräer 1, 13 und 14. Zu welchem Engel hätte er ferner jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister zu Dienstleistungen ausgesandt worden, um derer Willen, welche die Rettung erleben sollen? In Vers 7 steht, und in Bezug auf die Engel heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zur Feuerflamme. Wenn das Evangelium feurig im Geiste verkündigt wird, dann hat das seine Berichtigung. Denn der Herr sagte ja selber, wie es hier geschrieben steht, dass er seine Diener zur Feuerflamme macht. Heute liegen mir zwei Dinge auf dem Herzen. Einmal einen kurzen Überblick zu geben, was nun die politische Konstellation betrifft, soweit sie in die biblische Prophetie hineingreift. Ihr wisst ja, dass wir an dieser Stelle nicht im geringsten daran denken, uns politisch zu betätigen, aber wenn gewisse Ereignisse und Vorgänge nun in den prophetischen Teil und Ablauf der Endzeit hineingreifen, dann ist es schon notwendig, dass man anhand der Heiligen Schrift die Sachen beleuchtet, darüber spricht, um so Einsicht, ja Einblick und Übersicht zu bekommen über das, was jetzt geschieht. Und dann auch ein Wort, wie wir so zum Herrn kommen können. Ehe wir in diese Betrachtung eingehen, möchte ich kurz auf den Teil aus Offenbarung 19 im 11. Vers eingehen, denn hier wird unser Herr als treu und wahrhaftig beschrieben. Wir haben das schon während der Einleitung hervorgehoben bekommen. Offenbarung 19, Vers 11. Dann sah ich den Himmel offen stehen und erblickte ein weißes Ross, der auf ihm sitzende Reiter heißt treu und wahrhaftig. Er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Wer diese Worte liest, treu und wahrhaftig, der kann nicht anders als daran denken, dass auch geschrieben steht, dass wir treu bleiben sollen bis ans Ende. Dass wir ausharren sollen, damit auch wir gekrönt werden. Was nun den Ablauf unserer Zeit betrifft, so heben wir immer wieder hervor, dass wir tatsächlich nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi leben. Das müssen wir einfach so jetzt mal von Gott geordnet sehen und annehmen. Das sind nicht Dinge, die wir uns vorstellen oder in den Raum stellen, sondern ganz schlicht und einfach muss gesagt werden, dass die Gnadenzeit, der Tag des Heils, einen Anfang hatte und dass er ein Ende haben wird. Und wenn dieser Tag des Heils und der Gnade zu Ende geht, dann bricht der schreckliche Tag des Herrn, der Tag der göttlichen Gerichte, der Tag an, der brennen wird wie ein Ofen. Man kann, wenn man die biblische Prophetie liest, auf den verschiedensten Ebenen die Erfüllung sehen. Im Moment geht es ja hauptsächlich um Israel und die umliegenden Nationen. Und dazu sei doch Folgendes gesagt. Was auch immer geschieht und was auch immer vor sich geht, eines ist ganz klar. Am Schluss wird sich die ganze Welt gegen Israel wenden. Uns gefällt das nicht, und auch das sei nicht mit nationalen Gedanken verbunden, aber Gott hat Israel nun einmal erwählt. Soll ich daran rütteln? Soll ich das in Frage stellen? Nein. Wir sagen mit dem Propheten Jesaja, dass wir Israel im Namen des Herrn segnen und ihm Glück und Heil wünschen. Ich habe einen Zeitungsartikel mitgebracht von dem besonderen Traum Husseins. Und ihr wisst ja, es gibt Leute, die träumen wirklich und andere träumen, was sie so in ihrer Vorstellung haben. Und speziell im englischen Sprachgebiet ist das Gang und Gäbe, das ist alltäglich, dass man sagt, I have a dream. Ich habe einen Traum. Das ist also, aber das braucht nicht zu besagen, dass man nachts geschlafen hat und dann irgendetwas träumte. Das kann bedeuten und bedeutet fast zu 99%, dass man irgendeine Vorstellung hat von dem, wie die Dinge sein könnten. Und ich lese euch den mal kurz vor. Sind ja nur ein paar Zeilen. Botschaft des Propheten. Seinen Traum, in dem ihm der Prophet Mohammed erschienen sein soll, schildert Saddam Hussein laut der kuwaitischen Zeitung so und so. Der Prophet ist mir im Schlaf erschienen, schöne Sache. Ganz in reinem Weiß, aber offenbar besorgt wegen etwas. O Prophet Gottes, sagte ich zu ihm, was ist es, was du von mir begehrst? Und er entgegnete, ich bin gekommen, Saddam, um dein Augenmerk auf einen großen Fehler zu lenken. Hört sich ja schön an. Was ist es, o Prophet, fragte ich. Und er sagte, ich sehe, dass deine Raketen falsch eingesetzt sind. Interessant. Ich sehe, dass deine Raketen falsch eingesetzt sind. Wie denn? Fragte ich. Und er versetzte, sie zeigen nicht in die richtige Richtung. Eine schöne Sache. Sie zeigen nämlich im Moment auf Saudi-Arabien, nämlich da, wo das ganze Militär versammelt ist und nicht auf Israel. Habt ihr das begriffen? Ich lese mal weiter. Nicht? Wie denn? Fragte ich. Und sie zeigen nicht in die richtige Richtung. Welches ist die Richtung, die du wünschest, o Prophet des Herrn? Fragte ich. Und er erwiderte, du kennst die Richtung und du solltest das korrigieren. Ja, der kennt die Richtung. Der kennt die Richtung ganz genau. Das muss dann eben auch in Kürze und wird auch korrigiert werden. Abschließend heißt es, Saddam, so die Zeitung, soll mit den Worten geendet haben, plötzlich entschwand der Prophet und mir scheint, er sei nur gekommen, um diese Bemerkung zu machen. Nun gut, die Bemerkung hat er ja auch gemacht und die ganze Welt hat es auch schon bemerkt, in welche Richtung alles zielen wird und zielen soll. Ich möchte dazu, damit wir wissen, ich habe es ja schon einmal gesagt, dass es noch nicht ganz so weit ist, dennoch möchte ich einige Bibelstellen lesen. Die erste, und zwar für uns alle sehr wichtig, die erste aus Josua Kapitel 1, damit alle für immer wissen, dass es die Bestimmung Gottes war, dass die 2,5 Stämme, Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse, dass diese 3 Stämme oder diese 2,5 Stämme ihre Landeszuweisung im Ostjordan bekommen und nicht im West, wie die übrigen. Josua Kapitel 1 von Vers 12 bis 15. Zu den Stämmen Ruben und Gad und dem halben Stamm Manasse aber sagte Josua, denkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch zur Pflicht gemacht hat, als er sagte, der Herr, euer Gott, hat euch ans Ziel gelangen lassen und euch dieses Land gegeben. Eure Frauen, eure kleinen Kinder und euer Vieh mögen in diesem Lande bleiben, das euch Mose auf dieser Seite des Jordans angewiesen hat. Ihr aber, alle kriegstüchtigen Männer, müsst kampfgerüstet an der Spitze eurer Brüder hinüberziehen und ihnen Beistand leisten, bis der Herr eure Brüder ebenso wie euch ans Ziel gebracht hat und auch sie das Land in Besitz genommen haben, das der Herr euer Gott ihnen geben will. Ja, vielleicht noch den letzten Teil hier. Und es in Besitz nehmen und innehalten, dass Mose, der Knecht des Herrn, euch im Ostjordanlande angewiesen hat. Ich wollte eigentlich heute Vormittag die Karte mitgebracht haben, die genau zeigt, wie groß das Gebiet ist, das Gott Israel zugewiesen hat. Wer also die Bibel kennt, der weiß, dass nicht Israel Land besetzt hält, sondern dass das heutige Jordanien die große Masse des Landes besetzt hält, das eigentlich dem Volke Israel laut göttlicher Bestimmung zugedacht ist und ihm gehört. Da aber die Politiker das Wort nicht respektieren und es vielleicht auch nicht wissen in dieser Weise, müssen sie schüren, um dann endlich den letzten Schlag gegen Israel führen zu können. Ich möchte dazu ein paar Bibelstellen lesen. Die erste aus Hesekiel 38, und ich hebe hervor, dass es noch nicht so weit ist, wohl aber alle Vorbereitungen durchexerziert werden, damit es dann später auch richtig klappt. Jetzt ist das Problem östlich von Jerusalem, von Israel. Bei diesem letzten Kampf wird es nördlich von Jerusalem sein, in der Ebene von Megiddo, die genau auf der anderen Seite des Karmelgebirges liegt. Wir haben es ja oft bei den Israelreisen betrachtet. Hesekiel 38, Vers 4 bis 8. Hier wird uns gesagt, was geschehen wird und wer hauptsächlich daran teilnehmen wird. Ich will dich herbeilocken, Hesekiel 38 von Vers 4. Ich will dich herbeilocken und dir Haken in die Kinnbacken legen und dich ins Feld ziehen lassen mit deiner ganzen Kriegsmacht, Rosse und Reiter, allesamt in voller Ausrüstung. Ein gewaltiges Heer mit Schilden und Tatschen. Perser, Äthiopier und Libyer befinden sich unter ihnen allesamt mit Schild und Helm. Wird weiter aufgeführt bis Ende von Vers 7. Jetzt lese ich Vers 8. Nach geraumer Zeit sollst du Befehl erhalten. Am Ende der Jahre sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege erholt hat, das aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die dauernd verödet lagen, gesammelt worden ist. Jetzt aber ist es aus den Völkern zurückgekehrt und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Gleich danach, aus dem gleichen Kapitel 38, von Vers 14 bis 16, zweiter Teil von Vers 14. Jawohl, zu jener Zeit, wo mein Volk Israel wieder in Sicherheit wohnt, wirst du aufbrechen und von deinem Wohnsitz vom äußersten Norden her kommen, du und viele Völker mit dir, allesamt hoch zu Ross, eine große Schar und ein gewaltiges Heer. Und du wirst gegen mein Volk Israel heranziehen wie eine Wetterwolke, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage wird es geschehen. Kapitel 39, Hesekiel 39, Vers 2 bis 7. Ich werde nicht alles lesen, nur ganz kurz Vers 2 und 3 vielleicht. Ich will dich herbeilocken, am Gängelbande führen und dich vom äußersten Norden heranziehen lassen und dich auf die Berge Israels kommen lassen. Und so weiter und so weiter. Man könnte viel lesen. Wichtig ist für uns noch Vers 9, wo geschrieben steht, dass man 7 Jahre mit den Waffen, die dann übrig bleiben, Feuer machen wird, also heizen kann. Dann brauchen die Leute kein Öl mehr, das wird auch ganz gut sein. und keine anderen Brennmaterialien. Und in Vers 12 heißt es, das Haus Israel wird dann 7 Monate lang mit ihrem Begräbnis zu tun haben, um das Land zu reinigen. Es wird also in der Tat dahin kommen, wie jetzt die Völker aufmarschieren, um Hussein zu zwingen, Kuwait wieder zu räumen, dass dann die Völker, aber unter anderer Vorherrschaft, nämlich nördlich von Israel, aufmarschieren werden, wie ein Heer seit Zeitbeginn nicht gewesen ist, um dann diesen Vernichtungsschlag zu führen, aber dann wird Gott zuschlagen aus heiterem Himmel und wird sagen, bis hierher weiter nicht. Dann wird Gott sich verherrlichen. Ich möchte dazu lesen aus Joel 2 und Joel 4 und euch zeigen, dass es in Verbindung mit dem Tag des Herrn steht, der ja ein Tag des Gerichtes sein wird. An dem Tag des Herrn werden viele Dinge geschehen. Eines davon wird dieses sein. Joel, Kapitel 2, von Vers 1 bis 3. Stoßt in die Posaune auf dem Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt heran. Ja, er steht nahe bevor. Und jetzt bitte ich um eins. Gebt genau Acht, was direkt nach der Einleitung steht mit Bezug auf den Tag des Herrn, der da kommt. Ich lese Vers 2. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht, wie Morgengrauen, liegt über die Berge ausgebreitet ein großes, starkes Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und in Zukunft keines wieder sein wird, bis in die Jahre der fernsten Geschlechter. Also, der Tag des Herrn steht auch in Verbindung mit dieser großen, letzten militärischen Auseinandersetzung auf dem Boden Israels. Und Gott wird also dort ein Ende machen mit all denen, die es gewagt haben, gegen sein Volk heranzuziehen. Auch der Begriff ist uns in der Heiligen Schrift überliefert vom Heiligen Kriege. Joel, Kapitel 4, von Vers 9, vielleicht Vers 9 und dann, ja, eventuell doch bis Vers 12. Joel 4, von 9 bis 12. Macht dies unter den Heidenvölkern bekannt, rüstet euch zum heiligen Kriege. Das ist der Slogan der gesamten islamischen Welt. Für sie ein heiliger Krieg. Es gab Kreuzzüge der römischen Kirche, das waren alles heilige Kriege, so genannt. Aber jetzt geht es um den letzten heiligen Krieg. Danach steht, bietet die geübten Streiter auf, lasst alle Kriegsleute aufmarschieren und anrücken, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermessern zu Lanzen, der Feigling sage, ich bin ein Held. Eilt und kommt herbei, alle ihr Völker ringsum, und scharet euch zusammen dorthin. Herr, lass deine Streiter hinabziehen. Die Völker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinabziehen. Denn dort will ich Gericht über sie abhalten, über alle Heidenvölker ringsum. Wir freuen uns nie über Dinge, die nicht gut sind. Lieber wär's uns, wenn hier schon geschrieben stünde, dass alle Welt zum Herrn kommt, alle ihn erkennen und Anbetung ihm darbringen. Ehe das geschieht, wird noch einiges andere geschehen müssen. Der Prophet Zacharia hat schon geschrieben, wie es sein wird bei dieser letzten Auseinandersetzung, dass nämlich dann das Strafgericht von Gott über sie kommt, aber nicht nur das, sondern dass auch die Waffen, und nicht nur die Waffen, sondern die Giftgase, die nun einmal schon bereitet wurden, Einsatz finden werden. Zacharia Kapitel 14, Vers 12. Darin aber wird das Strafgericht bestehen, mit dem der Herr alle Völker heimsuchen wird, die gegen Jerusalem zu Felde ziehen. Er wird ihr Fleisch vermodern lassen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Die Augen werden ihnen in ihren Höhlen vermodern und die Zunge ihnen im Munde verwiesen. So wird es sein bei dem letzten Kampf. Was jetzt kommt, wird einfach nur eine Vorbereitung dessen sein. Und ob so oder so, nachdem Kuwait geräumt sein wird, wird der Druck auf Israel so schwer ausgeübt werden, dass sie das Westjordanland und den Gazastreifen freigeben sollen, dass, und sie werden es nicht tun, das ist ganz klar, weil es für sie lebenswichtig ist, und dann wird der Augenblick kommen, wo eben die Zusammenführung des Militärs sein wird, wie seit Ewigkeit, wie wir gelesen haben, seinesgleichen nicht war. Die Etappen dazu stehen im Propheten Jesaja geschrieben. Es passiert nicht alles auf einen Schlag. Das Ende wird natürlich der wichtigste Schlag sein. Aber im Propheten Jesaja im 17. Kapitel lesen wir Jesaja 17, Vers 1 oder von Vers 1, Ausspruch über Damaskus. Wisset wohl, Damaskus scheidet aus der Zahl der Städte aus und wird zu einem wüsten Trümmerhaufen werden, verlassen für immer. Seine Städte werden den Herden preisgegeben. Die werden dort lagern, ohne dass jemand sie aufscheucht. Zu Ende ist es mit dem Bollwerk für Ephraim und mit dem Königtum für Damaskus. Und der Überrest von Syrien wird der Herrlichkeit der Söhne Israels gleichen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Es gibt, und auch hier jetzt in Kapitel 19, da werden uns die einzelnen Etappen zu diesem Ziel näher beschrieben. Jesaja 19 in Vers 16 steht, an jenem Tage werden die Ägypter wie Weiber sein und werden zittern und beben vor der Hand, die der Herr der Heerscharen gegen sie schwingt. Dann lese ich weiter von Vers 18. An jenem Tage wird es 5 Städte im Lande Ägypten geben, welche die Sprache Kanaans, also Hebräisch, reden und dem Herrn der Heerscharen Treue schwören und so weiter. Dann steht in Vers 22, wenn so der Herr den Ägyptern Wunden geschlagen, aber sie auch wieder geheilt hat, werden sie sich zum Herrn bekehren, und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Als erstes mit Ägypten, und ihr wisst ja, als damals der Vertrag zwischen Ägypten und Israel geschlossen wurde, hat die gesamte arabische Welt sich gegen Ägypten gewandt. Und hier steht dann noch weiter von Vers 23, auch schon in Verbindung mit Syrien oder Assyrien, Jesaja 19 von Vers 23, an jenem Tage wird eine gebahnte Straße von Ägypten nach Assyrien gehen, so dass die Assyrer Ägypten und die Ägypter Assyrien besuchen können. Und die Ägypter werden dem Herrn im Verein mit Assyrien dienen. An jenem Tage wird Israel als drittes Glied im Bunde mit Ägypten und Assyrien stehen, als ein Segen inmitten der Erde, wozu der Herr der Heerscharen es gesegnet hat mit den Worten: Gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien, das Werk meiner Hände, und Israel mein Erbbesitz. Wir freuen uns darüber, dass Gott an alles gedacht hat. Nur noch dazu ein Wort aus dem Propheten Zacharia aus dem 12. Kapitel, dass nicht nur zwei Völker dann begnadigt sein werden, sondern alle Welt und alle Völker werden den Herrn erkennen und ihm dann dienen. Zacharia Kapitel 12, Vers 9. Und geschehen wird es an jenem Tag, da werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. Und jetzt Kapitel 14, Vers 16. Zacharia 14, Vers 16. Danach aber werden alle, so viele von sämtlichen Völkern, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen waren, übrig geblieben sind, Jahr für Jahr hinaufziehen, um dort den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Wie eben schon gesagt, Gott hat einen herrlichen Plan, dass nun die Menschheit sich gegen ihn stellt und auch die Völker unter der Herrschaft des Feindes sind und sich so ja nicht in den Willen Gottes fügen können, wird am Ende Gewaltanwendung notwendig sein, um die letzte Abrechnung zu vollziehen, damit dann die übrigen in diesen Völkern dem Herrn dienen können. Im Grunde genommen sind es ja nie die Menschen in den Ländern, sondern die Führer in diesen Völkern, die die ganze Not heraufbeschwören. Würde man heute die Volksmassen in den verschiedenen Ländern ansprechen und sie fragen, ja, wollt ihr überhaupt, dass dies oder jenes geschehe? Sie wollen es nicht. Aber die Führer, die unter der Herrschaft Satans stehen, sie müssen gewisse Dinge tun, weil sie nicht anders können. Nun möchte ich zu dem zweiten Teil, der wichtiger ist, kommen und dazu aus dem Markus-Evangelium lesen, eben noch an gestern Abend denkend. Markus Kapitel 2. Ich glaube, ein Wort, ein Werdegang, eine Begebenheit, die uns allen sehr bekannt ist. Markus Kapitel 2 von Vers 1. Als er dann nach einiger Zeit wieder nach Kapernaum heimgekommen war und die Kunde sich verbreitet hatte, dass er im Hause sei. Bleiben wir hierbei einen Augenblick stehen. Unser Herr war nach Kapernaum zurückgekommen. Dort hat er ja eine ganze Zeit gewohnt. Und als die Kunde sich verbreitet hatte, dass er im Hause sei, das war der Punkt, dass er gekommen war, dass er gegenwärtig ist, dass er da ist. Als diese Kunde sich verbreitete, steht in Vers 2, da versammelten sich alsbald so viele Leute, dass selbst der Platz vor der Tür für sie nicht mehr ausreichte, und er verkündigte ihnen das Wort. Es wurde bekannt, dass der Herr zurückgekommen ist. Ich freue mich über das Wort heimgekommen oder zurückgekommen. Ihr wisst ja oder kennt die Stille aus dem Alten Testament, das Wort Ikabod, die Herrlichkeit des Herrn ist gewichen. Und wenn dann die Herrlichkeit des Herrn zurückkehrt, wenn der Herr in seine Gemeinde zurückkommt, wenn das bekannt wird, und das muss am Ende der Tage geschehen. Wir sind nicht damit zufrieden, den prophetischen Teil zu betrachten, der die politische Entwicklung der Israel mit einbezieht und was sonst noch dazu gehört. Wir möchten es miterleben, dass der Herr in seine Gemeinde zurückkommt. Und dass es irgendwie bekannt wird, dass er zurückgekommen ist. Dass er gegenwärtig sein kann, wie er verheißen hat, ich werde bei euch sein, alle Tage bis an das Ende der Welt. Und wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir haben es gestern Abend nicht nur gehört, wir haben es eigentlich miterlebt. Was geschieht, wenn der Herr wirklich gegenwärtig ist? Wo immer er war, strömten die Menschen zusammen. Die Sünder empfingen Vergebung. Die Besessenen wurden frei. Die Kranken wurden gesund. Heil Gottes ist da offenbar geworden, wo Jesus gegenwärtig war. Nicht nur Worte über das Reich Gottes, sondern Kraft Gottes wurde offenbar an all denen, die gekommen waren, um den Herrn zu hören. Sie waren auch gekommen, um ihn zu erleben. Und wir müssen uns das einfach vor Augen führen. Es genügt nicht, nur zu kommen und zu hören. Wir müssen kommen mit der Absicht zu hören, zu glauben und Gott zu erleben. Wenn das die Reihenfolge werden könnte, dann werden auch wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Denn seht, es bleibt dabei, dass Gott treu und wahrhaftig ist. Er kann sein Wort nicht brechen. Er muss am Ende so sein, wie er am Anfang war. Denn er ist Alpha und Omega. Derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Es geschah ja nicht nur während den Tagen des Herrn, es geschah auch zur Zeit der Apostel, dass derselbe Dienst fortgesetzt wurde und die Gegenwart Gottes durch übernatürliches Wirken unter denen, die geglaubt haben, offenbar geworden ist. Dasselbe muss sich wiederholen. Es kann nicht anders sein, es sei denn, dass wir uns mit der Form der Gottseligkeit begnügen und die Kraft weiterhin verleugnen. Wir möchten, dass Gottes Kraft offenbar wird, und das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft all denen, die daran glauben. Ich lese weiter. Da kamen Leute zu ihm, die einen Gelähmten brachten, der von 4 Männern getragen wurde. Weil sie nun mit ihm wegen der Volksmenge nicht an ihn heran konnten, deckten sie über der Stelle, wo Jesus sich befand, das Hausdach ab und ließen das Tragbrett, auf dem der Gelähmte lag, durch die Öffnung, die sie hindurchgebrochen hatten, hinab. Welch eine Lektion können wir hieraus ziehen? Es war denen, die Gott schon erlebt hatten, ein solches Anliegen, andere zum Herrn zu bringen, koste, was es koste. Sie haben nicht überlegen können oder darüber nachdenken, was wird jetzt der Hauseigentümer sagen? Was werden die Leute darüber denken? Wer glaubt, der handelt manchmal auch gegen das, was natürlich mit dem Verstande so an der Tagesordnung sein könnte. Aber es geschieht immer dennoch mit voller Überlegung. Es steht nicht geschrieben, dass irgendetwas runterfiel bei der Hausabdeckung oder Dachabdeckung, so dass jemand zu Schaden kam. Sie haben es sehr weise gemacht. Worum es hier geht, ist Folgendes. Menschen, die Gott erlebt haben, die schon in der Gegenwart des Herrn waren, an denen Gottes Kraft offenbar geworden ist, die werden alles daran setzen, um andere auch zu ihm zu bringen und sie da runterzulassen, wo er gerade ist. Koste, was es kostet. Jetzt eine Frage an uns alle gerichtet. Können wir uns damit vergleichen? Ist eine solche Überzeugung, ein solcher Drang in uns? Haben wir das Verlorensein der Menschen und begriffen, was es heißt, dass eine Seele bei Gott mehr wert ist als die ganze Welt? Auch das haben wir gestern Abend gehört. Die Phlegmatik, die sich auch bei allen Gläubigen, auch bei uns breit gemacht hat, muss ein Ende finden. Wir müssen Gott neu erleben. Ein heiliger Eifer muss uns erfassen, damit wir anderen überzeugend sagen können, worum es geht. Wenn wir nicht aus Überzeugung reden, sollen dann die anderen überzeugt werden von dem, was wir sagen? Doch keineswegs. Es muss ein frisches, lebendiges Zeugnis von dem sein, was wir mit Gott persönlich erlebt haben. Und dann werden auch die anderen merken, dass es nicht von hier oben her kommt, aus der Überlegung heraus, sondern aus der inneren Ergriffenheit aus dem, was wir persönlich mit dem Herrn erlebt haben. Nun lesen wir in Vers 5, als Jesus ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Der Herr schaute auf den Glauben derer, die ihn gebracht haben. Man kann auch für andere glauben. Und ihr seht ja, es war ihnen ein Herzensanliegen. Nicht nur mal sehen, was geschieht. Sie waren überzeugt, dass es geschehen wird. Und deshalb handelten sie im Glauben und haben diesen Mann vor dem Herrn niedergelassen. Als Jesus nun aufschaute und ihren Glauben sah, nämlich den Glauben derer, die das Dach abgedeckt haben, die Öffnung gemacht haben, die alles dran gesetzt haben, um diesen Mann herunterzulassen. Als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Erste. Erst die Heilung der Seele, die Verbindung mit Gott, die Vergebung, die uns geschenkt wurde, das ist immer das Erste. Aber es ist nicht das Letzte. Die Heilung in dem Fall, wie wir es hier sehen, gehört auch dazu. Als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten. Er schaute auf und sah ihren Glauben. Aber dann sprach er nicht zu denen, die geglaubt haben, dann sprach er zu dem, der in Not war, der Hilfe brauchte. Zu ihm sprach er: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Etwas Größeres und Wichtigeres kann der Herr einem Menschen nicht sagen. Wenn er dir heute zurufen kann: Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist die gewaltigste Botschaft, die Gott einem Menschen geben kann. Deine Sünden sind dir vergeben. Und wir haben es oft genug betont, es steht ja auch in Lukas 24 und anderen Stellen, dass Buße und Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden soll. Gott wollte nicht eine Institution mit vielen Dingen, mit geschmückten Altären, mit Gold bedeckt und so weiter, mit vielen Kerzen, dass die Leute von einem Gebäude so beeindruckt sind, dass sie meinen, anbieten zu müssen. Ja, wen und was? Etwa den Prunk? Das geht ja wohl nicht richtig zu. Gott will angebetet werden. Und das im Geist und in der Wahrheit. Ich habe es ja ab und zu mal, nur um es zu sehen, sei es im Aachener Dom, sei es in Köln, im Dom, sei es in anderen solchen Städten. In meinen jungen Jahren habe ich solche Städten besucht, habe zugeschaut, was da vor sich geht. Die Leute sind weg. Der gesamte Prunk, der da zu sehen ist. Ja, und dann kommt die Andacht dazu. Ja, welche Andacht? Wohin geht sie? Es lenkt alles von der Einfachheit ab, in der sich Gott in Christus offenbart hat. Und alle Dinge, die davon ablenken, sind nicht von Gott. Haben wir das begriffen? Ich werde es nie vergessen. Ich habe eine Statue gesehen. Es war, glaube ich, in Manila, im Hilton Hotel. Das sollte Christus sein, aus Kupfer. Und das war alles so verwittert und verwest, beinahe hätte ich es gesagt. Es tat mir so leid. Aber dann schaute ich wieder zu, wie Menschen hineingingen, eben in diese kleine Kapelle. Und dann haben sie gehuldigt. Ja, wem? Etwa diesem Bildnis? Das ist nicht der Christus Gottes. Unser Herr Jesus Christus ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Er lebt. Er hat 40 Tage mit seinen Jüngern über das Reich Gottes gesprochen. ist dann gen Himmel gefahren, sitzen zu Rechten der Majestät und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Und es steht geschrieben, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist und so weiter. Huldige ihnen nicht und bete sie nicht an. Es tut mir so leid, es tut weh, wenn man diese Dinge berühren muss. Am liebsten gingen wir ja tatsächlich, ohne jeden Widerstand, zu haben mit der breiten Masse mit. Wir können es nicht. Wir haben eine Verantwortung vor Gott, den Menschen gegenüber. In Johannes 4, 24 steht, dass Gott solche Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Gott ist Geist. Und deshalb muss er im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Ihr wisst, an dieser Stätte sagen wir nichts über jemand. Aber ich habe ein ganzes Buch mit Fatima und mit all den Leuten, auch dem letzten Papst, der dort entzückend vor der Maria-Statue, die ja auch sehr viel gekostet hat, seine Huldigung darbringt. Wenn das ein Prophet, ein Apostel gesehen hätte, ich glaube, der hätte es wie Hiskia getan und den Hammer genommen und reingeschlagen. Aus Gottesdienst ist Götzendienst geworden und das muss den Leuten gesagt werden. Amen. Sie werden irregeführt im Namen Christi. Und das darf nicht sein. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass die Reformation fortschreitet, bis der Punkt erreicht wird, dass am Ende jetzt vor der Wiederkunft des Herrn die Gemeinde Jesu Christi ihren Stand erreicht, wie er am Anfang im Urchristentum war. Zurück zu unserem Text, Vers 5 noch einmal. Als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte, die machten sich in ihrem Herzen Gedanken, wie kann dieser so reden? Er lästert ja Gott. Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Da nun Jesus in seinem Geiste sogleich erkannte, dass sie so bei sich dachten, sagte er zu ihnen, warum denkt ihr so in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, stehe auf, nimm dein Tragbett und gehe umher. Das eine kann ja nicht kontrolliert werden, aber das andere wohl. Wenn man das erste nur hört und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, wer kann das kontrollieren, ob da in der Seele was passiert ist oder nicht? Aber wir wissen, wenn der Herr es sagt, dann geschieht es, auch wenn man es nicht mit Augen sieht oder nachkontrollieren kann. Aber um das innere Geschehen als wahr zu bestätigen, hat der Herr auch das Äußere mit in seinen Dienst genommen und gestellt und fragte hier, was ist nun leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder stehe auf und nimm dein Tragbett und gehe heim. Für uns alle ist klar, wenn ich jetzt als Verkündiger des Evangeliums einem Menschen sagen könnte, sagen dürfte, deine Sünden sind dir vergeben, das ist zu machen, das geht noch. Wenn ich aber einem, der auf einem Tragbett liegen würde, sagen sollte, nimm dein Bett und gehe heim, das wäre schon ein bisschen schwieriger. Da würde vielleicht die Zunge ein wenig ins Stocken geraten. Bei unserem Herrn war beides gleich. Er hatte Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er hatte Vollmacht, Kranke zu heilen. Und dieselbe Vollmacht hat er heute. Und er sagte, vielleicht sollte man das auch noch einmal lesen, damit alle wissen, dass es auch so geschrieben steht in der Bibel. Er sagte wirklich beim Aussendungsbefehl, schon beim ersten, als die 10 und dann noch bei den 70. Aber hier, ich lese mal von dem ersten Aussendungsbefehl in Matthäus im 10. Kapitel von Vers 6, Matthäus 10 von Vers 6, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, auf eure Wanderung predigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst sollt ihr's auch weitergeben. Es gehört zur Verkündigung des Evangeliums dazu. Und wie wir auch gestern Abend so schön hörten, das war ganz wunderbar, als der Gottesmann sagte, wenn jemand zu mir käme und mich darum bitten würde, zu heilen, dann muss ich sagen, das kann ich nicht. Und warum kann es ein Mann Gottes nicht? Weil es der Herr schon getan hat. Ich kann nicht noch tun, was er schon getan hat. Er hat uns gerettet. Er hat uns vergeben. Er hat uns geheilt. Wir haben es mit einem vollbrachten und vollendeten Erlösungswerk zu tun. Wir als Verkündiger des Wortes sagen den Menschen lediglich das, was Gott schon bereitet hat und was er schon getan hat. Wir können denen, die von Herzen glauben, dass Gott ihnen in Christo vergeben hat, sagen, dir ist Vergebung zuteil geworden. Das ist nicht, wie es Verzeihung in der römischen Kirche gehandhabt wird, dass man da beichtet und dann vergibt einer dem anderen. Und irgendjemand fragt, ja, wer vergibt dem, der anderen da vergibt? Wer spricht ihn los? Und ganz zum Schluss hat man die ganze Sache hochgerechnet und dann entstand die Frage, ja, und wer vergibt den Oberhaupt insgesamt? Denn die hatten ja am meisten Schuld auf sich geladen im Laufe der Kirchengeschichte. Wer wird ihnen vergeben? Seht, nicht Menschen vergeben, Gott vergibt. Aber wenn wir das Evangelium verkündigen, dann verkündigen wir die Vergebung, die Gott uns allen aus Gnaden geschenkt hat. Und wer es glauben kann, der kann es erleben und braucht Gott nur noch dafür zu danken. Hier in Markus 2, meine ich, hatten wir eine sehr gute Lektion. Vielleicht lese ich es eben noch zu Ende. Es heißt hier weiter in Vers 10, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben. Hierauf sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim in dein Haus. Amen. Der Punkt und die Sache, die hier dazu gehört, ist folgende. Hier steht, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat. Wer den Missionsbefehl genau nachliest, da sagt der Herr, ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Widersachers. Und ihr, der Herr, den letzten Missionsbefehl in Matthäus 28 gab, sprach er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und diese seine göttliche Macht und Gewalt hat er denen, die er beauftragt hat zur Verkündigung des Evangeliums, mitgegeben, damit sie sein Wort in seiner Vollmacht verkündigen können und Menschen so Vergebung und Heilung aus Gnaden erleben. Haben wir das begriffen? Es ist eine göttliche Berufung. Es ist nicht der Paulus gewesen oder in unserer Generation ein besonderer Gottesmann. Es ist die Kraft Gottes, die die Verkündigung des Evangeliums begleitet. Denn das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren geht. Aber denen, die da glauben, ist es eine Gotteskraft. Und so möge auch bei uns offenbar werden, dass wir nicht nur dasselbe Evangelium gepredigt haben, sondern dass Gott dieselben Dinge als Begleiterscheinungen, als Bestätigung dessen, dass er Sünden vergibt, möge er auch die Kranken berühren und sie heilen. Dann haben wir die Bestätigung, dass auch innen etwas geschehen ist. Aber ob nun innen oder außen oder beides oder getrennt voneinander, Gott wirkt gemäß dem, was wir alle benötigen. In jedem Fall ist es wahr, dass der Herr damals und auch heute sein Wort nicht leer zurückkommen lässt, sondern es bestätigt. Fassen wir in aller Kürze zusammen. Die Menschen hörten, dass der Herr zurückgekommen sei. Sie wussten genau, wo er war. Und das Volk strömte zusammen. Und diejenigen, die Gott schon erlebt hatten und wussten, was er zu tun vermag, haben nicht nur einen gebracht oder brachten nicht jemanden, der ein bisschen Magenschmerzen hatte, die kommen und gehen können. Sie brachten einen recht kritischen Fall. Einen Mann, der gelähmt war, auf der Tragbare lag. Einen solchen Mann brachten sie. Sie hatten Glauben. Und sie wollten, dass der Herr geehrt und verherrlicht wird. Sie brachten einen schweren Fall. Wir als Menschen würden, wenn wir wählen können, immer den leichtesten Fall aussuchen, damit die Sache ein bisschen Erfolg verspricht. Bei Gott scheint es genau umgekehrt zu sein. Je größer die Not, je schwieriger der Fall, umso besser für den allmächtigen Gott. Hat er nicht gesagt, sollte mir etwas unmöglich sein? Und wir täten gut, wenn wir ab und zu auch mal nach oben blicken würden und sagen, Herr, Schöpfer Himmels und der Erde, der du alles, das gesamte Weltuniversum ins Dasein gesprochen hast, durch dein Allmachtswort geschah es. Und wenn du heute ein Wort sprichst, dann geschieht's. Wenn du zu einem Blinden sagst, sei sehend, dann ist der Blinde sehend. Wenn du zu dem Gelähmten sagst, sei geheilt, dann ist er geheilt. Das Wort Gottes ist Wort Gottes. Und es richtet immer das aus, wozu es gesandt wurde. Jedes Mal, wenn ich eine Predigt Bruder Brennems höre, bin ich beides, froh und betrübt zugleich. Froh darüber, dass Gott einen Menschen gefunden hat in unserer Generation, ein sehr einfaches Gefäß, den er gebrauchen, den er segnen konnte, ein Mann, der tatsächlich, wie die Propheten, Gesichte sah. Ich werde den Tag ja nie vergessen, als ich ihm gegenüber sah. Und er mir Wort für Wort gesagt hatte, Am 3. Dezember 62, was der Herr zu mir am 2. April des gleichen Jahres gesprochen hatte. Ich hab es an der Seele, am Geiste und am Leibe persönlich nicht nur gesehen, miterlebt, in welch einer Weise Gott ihn gebrauchte. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit zu wissen, dass Jesus Christus nicht nur derselbe ist, sondern sich wirklich als derselbe offenbart und das Wort, das Evangelium als wahr bestätigt hat. Betrübt sind wir, glaube ich, alle noch darüber, dass bei uns noch nicht gesagt werden kann, kommt, der Herr ist zu uns zurückgekommen. Bringt die Lahmen, bringt sie alle herein, wie in Matthäus 22 geschrieben steht, denn das ist ja der letzte Ruf. Der erste ging aus und die Gäste suchten jeder eine andere Ausrede. Der eine hatte sich einen Acker gekauft, er konnte nicht kommen. Der andere war jung verheiratet, er konnte nicht kommen. Jeder fand seine eigene Ausrede. Und der Herr war so betrübt, er wurde zornig und sagte, das Mahl ist bereitet, die Tische sind gedeckt und die Gäste, die Geladenen, sind nicht gekommen. Darum geht hinaus auf die Straßen, an die Hecken und an die Zäune und ladet ein, wen ihr findet, böse und gute. Und siehe, der Saal füllte sich mit Gästen. Möge es dem Herrn gefallen, in seine Gemeinde zurückzukommen. Und möge es bekannt werden, dass er dann zurückgekommen ist. Wir wissen, durch sein Wort hat er schon zu uns gesprochen. Wir spüren seine Gegenwart immer wieder, aber ganz zufrieden sind wir noch nicht. Wir sind Gott dankbar für das, was er schon getan hat, und halten Ausschau nach dem, was er noch tun wird. Erst dann, wenn wir die Apostelgeschichte neu vor uns erfüllt sehen, werden wir jauchzen und jubeln können. Die Verheißung ist uns im Worte Gottes gegeben worden und wir werden sie aus Gnaden erfüllt sehen. Denn so viel können wir heute schon sagen, Gott wacht über seinen Wort und erfüllt es in jeder Weise. Ob an Israel, ob an die Nationen, ob religiös, ob politisch, in welcher Weise auch immer, Gott selber wacht über seinem Wort und wird es erfüllen. Mögen auch wir ihn und die Kraft seiner Auferstehung neu erleben, froh werden, andere einladen, dass auch sie ihr Erlebnis, ihre Erfahrung mit Gott machen. Möge auch der heutige Tag und diese Andacht nicht nur gehört worden sein, mögen wir angesprochen und zum Herrn kommen und wissen, er ist gegenwärtig, um dir, teure Seele, ganz persönlich zu sagen, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und dem Kranken zu sagen, sei geheilt. Wir glauben, dass er es zu tun vermag. Er hat verheißen, gegenwärtig zu sein. Er ist treu und wahrhaftig. Er wird es tun. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Lass uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, im Glauben kommen wir vor dein heiliges Angesicht, um dir zu danken und dich anzubeten. Herr, dein prophetisches Wort leuchtet wie ein helles Licht an dunklem Ort. Wir sehen, dass es Endzeit ist. und alle Dinge ihrer Verwirklichung und Bestimmung zugeführt werden und dass dein Kommen nahe ist. Geliebter Herr, wir sind uns dessen bewusst, dass in Kürze die letzte Predigt gehalten, der letzte Ruf ergehen wird und der letzte hineingerufen wird, damit nach Römer 11, 26 die Zahl voll werde. Geliebter Herr, wir bitten gemeinsam für alle, die ihre Hände emporgehoben hatten. Du kennst ihre Anliegen, ihre Nöte. Du weißt, ob sie seelischer, geistlicher oder leiblicher Natur sind. Du hast ja eine ganze Erlösung vollbracht, die den ganzen Menschen einbezogen hat. So bitten wir dich, treuer Herr, bestätige dein Wort. Wir glauben, dass es uns leichter fiele zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, als zu sagen, nimm dein Bett und gehe heim. Aber dir, o Herr, ist beides gleich. Du bist der Allmächtige, der Treue und der Wahrhaftige. Du kennst keine Furcht. Dein Wort ist ein Allmachtswort. Ob du sagst, die Erde bringe Bäume hervor, ob du sagst, es sollen die Lichter am Firmament entstehen, was immer du sprichst, geschieht. Du bist der allmächtige Gott. Sprich heute zu denen, die Vergebung nötig haben. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Mögen sie jetzt von Herzen glauben, dass es geschehen ist nach deinem Wort. Auch diejenigen, die krank sind, ein Leiden haben, das Ärzte nicht beheben können, mögen sie jetzt glauben, dass du Vollmacht hast, ihnen zu sagen, mein Sohn, meine Tochter, du bist geheilt. Herr, auch diejenigen, die mit Lastern behaftet und sich selber nicht befreien können, die Gebundene, ja Versklavte sind, geliebter Herr, so steht's in Jesaja 61 und Lukas Kapitel 4, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gebundenen die Freilassung zu verkündigen. Herr, wir spüren deine Gegenwart. Du bist in unserer Mitte, dein Wort an allen als wahr zu bestätigen, die es jetzt glauben. Wir haben ja nicht einen Menschen gehört, es war dein heiliges Wort. So bitten wir dich, erhebe du dein Antlitz über uns, schenk uns die völlige Vergebung, die Reinigung und Heiligung, das von deinem Geiste durchdrungen werden, bis hin zur Erneuerung und Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Mach uns deiner göttlichen Natur teilhaftig, Herr. Wir sind noch auf dieser Erde, haben mit vielen Widerwärtigkeiten zu kämpfen, noch manche Prüfung zu bestehen, aber in unserer Seele singt es. Wir danken dir, o Herr, dass du uns gnädig warst, bist und bleiben wirst, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Treuer Gott, alle diejenigen, ob sie Hände erhoben haben oder nicht, aber wenn du ihre Herzen berührt hast, mögen sie jetzt die Gewissheit darin haben, dass auch ihnen Vergebung zuteil geworden ist durch die Erlösung, die auf Golgatha geschah. Treuer Gott, wir bitten für unser Land, für ganz Europa, für die ganze Welt. Du wollest noch einmal den Himmel und die Erde bewegen und noch einmal Großes tun und dein Wort bestätigen. Herr, lass auch uns den Tag miterleben, wo wir Menschen einladen, ja die schwierigsten Fälle bringen können, in der Gewissheit, du, o Herr, vermagst alles zu tun. Was ist Krankheit? Was ist Tod und Hölle vor dir? Du hast alles besiegt und überwunden. Du bist der Sieger von Golgatha. Du bist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und du sprichst, ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalt Satans. Schenke Gnade, dass wir es im Glauben annehmen und dann auch ausüben im Vertrauen zu dir. Ich befehle dir alle an, die heute ihr Leben dir geweiht haben. Nimm sie an, denn so steht's geschrieben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir glauben, und deshalb ist es geschehen, zu deines Namens Ehre und Preis. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen.